Wolfgang Krauser, Sie stellen in Ihrem Buch 1968 ein Zitat von Hannah Arendt voraus. Da heißt es: Mir scheint, die Kinder des nächsten Jahrhunderts werden das Jahr 1968 mal so lernen, wie wir das Jahr 1848. Jetzt muss man ja sagen, 1848, Deutsche Revolution. Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt Kinder und Jugendliche frage, wüssten die nicht unbedingt, was 1968 war, oder was meinen Sie?
Also das Problem bei dem Vergleich von heute aus betrachtet dürfte daran bestehen, dass beide Vergleichsgrößen den jungen Leuten von heute völlig unbekannt sind. Die wissen weder, was 68 ist oder wofür dieses Jahr, diese Chiffre 68 steht, und noch weniger, was die 48er des 19. Jahrhunderts mal waren, nämlich diese gescheiterten bürgerlichen Revolutionäre, die damals auch auf den Barrikaden gestanden haben. Also insofern ist das misslich, aber das war natürlich nicht der Sinn dieser Bemerkung von Hannah Arendt. Das ist ja einem Brief an Karl Jaspers, den berühmten Philosophen, entnommen. Und stammte aus dem Juni 1968, und sie hat das einfach mal sozusagen als persönliche Anmerkung gemeint.
Sie
Ja,
hat gemeint, es würde so groß, ne? Das
ja,
war ihre
ja, ja, ja.
Empfindung.
Und es ist nicht so ganz falsch, glaube ich. Aber darüber müssen wir natürlich im Einzelnen jetzt nochmal sprechen.
Darüber sprechen wir nochmal. Aber warum haben Sie das Zitat an den Anfang Ihres Buches gestellt?
Ja, um deutlich zu machen, dass 68 nicht einfach so eine Wolke war, die einfach mal vorbeigeschwebt ist, sondern dass damit auch etwas verbunden werden kann, was man als eine historische Zäsur bezeichnen müsste.
Sie selbst sind 1948 geboren, sind also genau das, was man heute manchmal so etwas despektierlich Alt-68er bezeichnet. Wie würden Sie das kennzeichnen, was Ihre Generation ausmacht?
Ganz viele Zwischenbemerkungen. Erstens würde ich nie von einer Generation sprechen. Zweitens, die Rede von Alt-68ern, die ist inzwischen schon so alt, dass sie selber wieder überholt ist. Denn die gibt es seit über 30 Jahren mittlerweile. Und es ist naheliegend, wenn man 1968 19 oder 20 Jahre alt gewesen ist, dass man inzwischen alt und für manche Leute halt uralt sein muss. Das ist einfach so. Ja, daran lässt sich sozusagen nichts ändern. Auch wenn man sich damals mehr oder weniger mit einer Jugendbewegung vermählt gefühlt hat, dann kann man ja sozusagen dieses Rad der natürlichen Geschichte nicht zurückdrehen wollen und glauben, man sei sozusagen der Jugendliche an sich geblieben. Und nicht ohne Grund gibt es ja auch die Abgrenzung von den sogenannten Berufsjugendlichen, die immer noch meinen, sozusagen mit dem Pathos von damals, heute den wirklich jungen Leuten erklären zu können, worauf es jetzt ankäme und was sie zu beurteilen. Aber davon bin ich wirklich weit entfernt. So, das war nie mein Ansinnen.
Gibt es trotzdem was, wo Sie sagen würden, die Menschen, die in der Zeit geboren sind, die haben was gemeinsam?
Ja, sie teilen natürlich sozusagen eine gemeinsame Erfahrung. Sie sind in gewisser Weise Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. Das ist natürlich etwas, das gilt aber für alle, ja. Und das ist jetzt nicht einfach nur für diejenigen sozusagen der Fall gewesen, die man als 68er bezeichnet. Ich würde auch immer lieber von den Angehörigen einer 68er-Bewegung sprechen wollen, als von denen einer Generation. Denn wenn man das mal sozusagen quantitativ betrachten würde, dann käme dabei heraus, dass das wirklich nur ein Bruchteil der damaligen Generation war.
Heinz Bude, der hat jetzt auch zu diesem Jubiläumsjahr ein Buch geschrieben, Adorno für Ruinenkinder, und er sagt, das Gemeinsame der Menschen, die auch in der Bewegung war, ist eigentlich, dass das alles Kriegskinder waren. Was halten Sie von der These?
Wenig. Ich glaube, dass er grundlegend falsch liegt mit seiner Interpretation. Also für mich gilt das zum Beispiel überhaupt nicht. Ich bin kein Kriegskind, habe mich nie als ein solches gefühlt. Natürlich weiß ich, dass mein Vater im Krieg gewesen ist. Und da gab es auch Erzählungen. Aber ich habe sehr selten halt Ruinen gesehen, wenn man mal in der Großstadt, bin in der Provinz aufgewachsen, wenn man in einer Großstadt zum Einkaufen war, da sah man hin und wieder noch hinter den großen Geschäftszeilen und Meilen, sah man auch nur Ruinen. Also ich glaube, das eignet sich nicht unter dieser Metapher. Adorno führt sozusagen die Ruinenkinder, sozusagen eine Gesamtdeutung dieser Zeit entwerfen zu wollen.
Kommen wir noch mal zu Ihnen. Sie haben es eben angedeutet, Ihre Kindheit. Sie sind in Hessen geboren und aufgewachsen. Wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben?
Also man neigt ja dazu, im Nachhinein sowas zu verklären, aber für mich ist natürlich die Kindheit die Basis für alles gewesen. Ich bilde mir eine sehr glückliche Kindheit erlebt zu haben. Für mich galten zum Beispiel die Eltern als etwas, was unersetzbar war. Dass sie sich hätten scheiden lassen können, kam in meinem Kosmos überhaupt nicht vor. Das heißt, ich habe emotional und von all dem, was man damals hätte sich erwarten können, wirklich auf festen Mauern aufbauen können. Und das ist ja etwas, was man im Nachhinein, also damals hat man das für selbstverständlich gehalten, im Nachhinein weiß man eigentlich, wie fragil sowas unter Umständen sein kann. Und insofern habe ich da einen, ja, um es sozusagen salopp zu formulieren, einen biografischen Input bekommen durch meine Eltern, über den ich sehr glücklich bin letztlich. Ja? Und das ist etwas, was mich nie verlassen wird.
Ihr Vater war Kfz-Mechaniker und Ihre Mutter hatte ein Lebensmittelgeschäft. Gab es damals schon politische Gespräche, Interesse an der Politik?
Nein. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich in dem Augenblick, als ich auf das Gymnasium ging, mit 10 Jahren, in die Sechsta gekommen war und dann war das eine vergleichsweise andere Welt. Und diese Welt hat sich nicht wiedergespiegelt in dem, worüber es dann im Elternhaus Gespräche gegeben hätte. Also ich bin nicht politisiert worden über meine Eltern, durch meine Eltern, wenngleich es solche Gespräche dann der Folge gab. Ja, also meine Mutter hat zum Beispiel NPD-Plakate 1969 abgerissen vor den Bundestagswahlen und mein jüngerer Bruder hat gemeint, müsste die Bild-Zeitung, die in diesem Lebensmittelgeschäft unserer Eltern verkauft worden ist, dann auch anzünden. Also sowas hat es tatsächlich gegeben. Also daran können Sie erkennen, dass das irgendwie auch eine Folge gehabt haben muss. Aber zu Beginn der 60er Jahre, als ich durchaus die Dinge schon politisch wahrgenommen habe und mir das einbildete, also Mauerbau, Kuba-Krise, Besuch von John F. Kennedy in Deutschland, die Ermordung von John F. Kennedy, das sind ja Dinge, die haben einen derartig sozusagen erwischt und schockiert zum Teil auch. Das hat mich sehr beschäftigt und darüber ist natürlich gesprochen worden. Das heißt, es gab keine politischen Diskussionen, wie man das heute sozusagen bezeichnen und qualifizieren würde, aber es gab natürlich zeitaktuelle Diskussionen. Man war nicht sozusagen abgeklemmt von dem, was tagtäglich über den Rundfunk vor allen Dingen, dann auch übers Fernsehen, die Zeitung, man hat immer Zeitung gelesen und darüber hat man natürlich gesprochen. Also ich will das jetzt nicht zu niedrig hängen.
Gab es auch Konflikte, dass Sie gesagt haben, da muss man was gegen tun?
Es gab auch Konflikte. Also meine Mutter zum Beispiel hat irgendwann mal so 1962 dann Bundeswehroffiziere eingeladen, die dann sozusagen, wir hatten ein großes Haus mit 13, 14 Zimmern, die dann dort auch irgendwie übernachten konnten und sie fand das ganz prima und ich war halt wurde Wehrdienstverweigerer. Ja? Und da gab es zwei verschiedene Welten, die da aufeinander prallten. Also sie war der Überzeugung, dass ich doch wirklich den Wehrdienst absolvieren sollte. Ich habe gesagt, das ist für mich eine No-Go-Area, das mache ich nicht.
Und das war definitiv damals ja ein richtiger Aufwand. Das können Sie ja noch mal schildern Hörer, die das gar nicht kennen.
Das war eine gewisse Herausforderung. Sie müssen sich vorstellen, ich war in einem Kleinstadtgymnasium in Nordhessen, Fritzlar, namens Fritzlar. Das war gleichzeitig eine Garnisonsstadt. Wie ich später erst herausgefunden habe, da gibt es nämlich einen Flugplatz. Auf diesem Flugplatz sind sich 1945 Dwight D. Eisenhower, der spätere, der damalige Oberkommandierende der US-Truppen und der spätere Präsident der USA und Marlene Dietrich begegnet. Es gibt ein wunderbares Foto, da sitzt Marlene Dietrich auf dem Schoß von Dwight D. Eisenhower. Weltstadt Fritzlar. Schön wäre es gewesen. Und die meisten auf diesem Gymnasium waren einfach vernarrt in diese Idee, dass sie jetzt halt auch gleichzeitig das Militär repräsentieren würden und so weiter und so fort. Ich war der Einzige zu meiner Zeit, der da 1966, 67 den Wehrdienst verweigert hat. Und wäre ich da nicht anerkannt worden bei diesem Prüfungsverfahren, dann hätte ich sozusagen die Schule wechseln können. Das wäre ein solcher Ansehensverlust gewesen. Und ich bin froh, dass ich das bestanden habe damals. Das war nicht so einfach. Ich habe später mal als Zivildienstleister zu einem Ausschuss der evangelischen Kirche mitgearbeitet. Da haben die mir sozusagen erklärt, die Beisitzer, wie das gelaufen ist. Also wenn zum Beispiel an einem Tag von 4 Kandidaten, einen Vormittag, sagen wir mal, die dort geprüft worden sind, der erste anerkannt worden sind die anderen 3 durchgefallen, weil es wurde 25% anerkannt, die anderen 3 fielen halt durch. So wurde mir das geschildert. Das heißt, ich hatte nicht das Pech, dass vor mir einer war, der bereits anerkannt worden wäre. Also das sind ganz unsichere Faktoren gewesen. Das ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten gewesen. Also insofern darf man sich auch nicht darauf einbilden. Andere sind zurückgeschickt worden und die sind zum Teil dann auch sozusagen in den Streik getreten als Bundeswehrsoldaten und die hatten es sehr viel schwerer. Obwohl es auch nicht ganz einfach gewesen ist, als Zivildienstleistender dann diesen Dienst anzutreten. Ich bin in eine psychiatrische Klinik geschickt worden, ohne dass ich das zuvor hätte erkennen können und war dann Pfleger auf geschlossenen Stationen. Das war ein sehr hartes Brot.
Das haben Sie sich nicht selbst ausgesucht?
Nein, das ging überhaupt nicht. Das ging überhaupt nicht.
Das ist harte Schule, ne?
Das ist in der Tat eine harte Schule. Im Nachhinein sagt man sich natürlich, man ist froh, dass man bestimmte Erfahrungen hat sammeln können. Mir ist zum ersten Mal damals, das war 1969, 70, klar geworden, wie es eigentlich ausschaut in Institutionen, die man als totale Institutionen bezeichnet. Das Gefängnis ist eine totale Institution, die Psychiatrie ist eine, jedenfalls mit geschlossenen Abteilungen. Und ich habe parallel dazu Seminare bei Jürgen Habermas über den Begriff der totalen Institution besucht. Und das war irgendwie ganz interessant, das sozusagen gegenseitig, wechselseitig zu beleuchten. Wir haben damals was sehr Interessantes gemacht. Das war für mich wirklich sehr wichtig. Es war auch ein Stück weit ein Befreiungsschlag. Wir haben eine Patientenversammlung einberufen. Wir hatten auch einen Unterstützer. Das ist eine psychiatrische Klinik im Taunus, also in der Nähe von Frankfurt gewesen. Und diese Patienten waren überhaupt nicht dazu in der Lage, sich zu artikulieren. Und wir hatten einen Unterstützer in der Form des damaligen Oberarztes, der sagte, jetzt macht mal und zeigt mal, bringt da Initiativen, bringt da neuen Schwung rein. Also es war eine
denen auch ein Gesicht zu geben.
Genau,
sozusagen.
Gruppe von Zivildienstleistern. Und das war sehr interessant, was dann abspielte. Zum ersten Mal konnten die über ihre Sorgen, Probleme und Wünsche halt offen reden. Zuvor gab es überhaupt keine Möglichkeit. Und das war dann eigentlich so erfolgreich als Konzept, dass diese ganze Gruppe von Zivildienstleistern anschließend rausgeschmissen worden ist. Wir galten dann auf einmal als Unruhe- und Störfaktor. Und mein Zivildienst ging bereits nach einem Jahr zu Ende, obwohl ich 1,5 Jahre absolvieren hätte müssen.
Was würden Sie denn sagen? Sie haben jetzt gesagt, Sie sind in einer Provinzstadt aufgewachsen. Alle anderen haben eigentlich anders gedacht. Sie haben sich getraut, sich dagegen zu stellen. Was hat Sie politisiert? Was war das?
Es sind zwei Dinge, die zusammengekommen sind. Das eine ist sozusagen die emotionale Teilverarbeitung von politischen Schockerlebnissen. Das Erlebnis, was mich damals als pubertierender Junge am meisten beschäftigt hat, das war der Tod von Peter Fechter im August 1962. Das ist ein Grenzsoldat gewesen, der dort an der Berliner Mauer stand und der dann ganz direkt versucht hat, selber zu fliehen und der dann dort abgeknallt worden ist. Dann aber nicht sofort starb, sondern stundenlang dort jammernd und winselnd an der Mauer lag, bevor er da weggezerrt wurde und dann verstarb. Das ist das, was mich biografisch vielleicht am meisten geprägt hat.
Wie haben Sie davon erfahren? Aus der Zeitung?
Durch die Zeitung.
Also Sie hatten noch gar nicht mal ein Video oder sonst
nein, dass man heute den Zugang hätte.
Also
durch die Zeitung erstmal, dann aber natürlich auch durch Fernsehen, durch Rundfunk und so weiter. Das war sehr lange Gesprächsstoff und damit wurde einem natürlich klar, was einem dort an der Mauer oder an den Grenzanlagen der DDR überhaupt hat passieren können, nämlich abgeschossen zu werden wie die Hasen. Und deshalb gab es für mich auch überhaupt niemals ein Pardon mit diesem Regime und mit diesem Staat. Das war auch für mich eine No-Go-Area. Das ging einfach nicht. Und ich glaube, dass ich dieses natürlich emotional nur zum Teil habe verarbeiten können. Und ich suchte nach Möglichkeiten, das intellektuell zu verarbeiten. Und ich habe sehr früh begonnen, halt den Spiegel und die Zeit zu lesen. Ich war Fahrschüler, hatte viel Zeit auch und konnte das dann machen. Und dann habe ich ab 1963, da gab es nämlich eine neue Taschenbuchreihe, die Edition Suhrkamp. Und das ist sozusagen für mich der Eintritt in die, ja, in die intellektuelle Auseinandersetzung gewesen. Jeden Monat kamen 4 Titel raus und ich weiß nur, dass ich von jedem Monat etwa 3 gelesen habe. Und das über Jahre hinweg. Und wir haben gleichzeitig, da war ich 15 Jahre alt, einen Filmclub an unserer Schule gegründet. Das war auch sehr interessant. Man musste nämlich sozusagen als Vertreter des Filmclubs die Filme durch ein Kurzreferat vorstellen und anschließend gab es eine Diskussion über den Film. War eigentlich sehr anspruchsvoll. Dieser Lehrer, den wir damals hatten, das war mein Deutschlehrer, Gerd de Bruyn-Obotter hieß er, der hat in Paris studiert, der war sehr imprägniert durch die Nouvelle Vague. Man konnte auf einmal Godard und Truffaut und sowas sehen.
Fast weltstädtisch.
Da kommt auf einmal, dann ist es natürlich umso wichtiger, wenn man in der Provinz aufwächst und in einer sehr traditionellen, konservativen Schule eigentlich mit erzogen wird, dass man dann auf einmal besonderen Wert legt auf das, was sozusagen andere da einbringen können. Das waren zu dem Zeitpunkt meistens die Studienassessoren, weil die selber sehr jung waren, das ausprobieren wollten. Und das hat natürlich Spaß gemacht, das hat einen imprägniert und insofern habe ich davon sehr gezehrt.
Jetzt haben Sie erzählt, Sie haben Schule gemacht, Wehrdienstverweigerung. Wann sind Sie das erste Mal mit der Studentenbewegung in Kontakt gekommen? Sie waren ja sogar auch sehr aktiv da, haben Positionen übernommen.
Ja, eigentlich meine größte Sorge, nachdem die Studentenbewegung mehr oder weniger ausgebrochen war, wenn man das mal in Anführungszeichen so nennen darf, bestand darin, dass ich sie verpassen würde. Denn ich habe ja erst im Mai, Juni Abitur gemacht, 1968. Und ich dachte, das darf nicht sein, du musst da irgendwie Zugang zu finden.
Wie haben Sie davon erfahren?
Ja, erfahren hat man natürlich sozusagen, das ist dann natürlich, man ist ja sozusagen als Zeitgenosse sozusagen auch dauerberieselt worden mit Informationen, mit News zu der Studentenbewegung, dadurch, dass ich dieselben Bücher gelesen habe wie die Aktivisten, die da schon unterwegs waren, war das natürlich klar. Also der Tod von Benno Ohnesorg, als all das, was nach dem 2. Juli 1967
war das war dann kurz vor Ihrem Abitur noch
abgespielt hat, das hat einen natürlich sehr beschäftigt. Dann das berühmte Interview, das Günter Gauss mit Rudi Dutschke im ersten deutschen Fernsehen geführt hat, das sehr beeindruckend. Man wusste von diesen ganzen Demonstrationen kundgeben, man wusste von den Themen und so weiter und so fort. Es ist sogar so weit gegangen, dass das Thema, das ich im Abitur mit meinem Deutschaufsatz habe behandeln müssen, lautete: Die Studentenunruhen aus der Sicht eines Primaners, diskutieren Sie das Recht auf Widerstand in einer parlamentarischen Demokratie.
Oh, und wissen Sie noch, was Sie in dem Aufsatz bekommen haben?
Also mir ist es ein bisschen peinlich gewesen, weil der Aufsatz der einzige war, der in der Schulzeitung publiziert worden
Aha.
ist. Ja. Und deshalb peinlich, es gab nämlich eine Schulzeitung und eine Schülerzeitung. Und die Schülerzeitung hieß Discipulus, also der Schüler. Ja. Und die Schulzeitung, ich weiß gar nicht mehr, ob da nur der Titel des Gymnasiums drauf stand, König-Heinrich-Schule oder was auch immer, ist auch egal. Jedenfalls, das wurde, und zwar auch nur in der gekürzten Fassung abgedruckt, also mein ganzer philosophischer Vorspann, auf den ich so stolz war, den haben sie da einkassiert.
Außerdem hatten alle den Eindruck, dass sie ein fürchterlicher Streber waren? Oder wäre das heute nicht so gewesen?
Mir ist deshalb so peinlich, weil ich glaube, es ist eigentlich mehr oder weniger das Gedankengut, dass es sich so auf dem Level der damaligen Zeit, der Wochenzeitung Die Zeit befand und bewegte, von dem ich mich eigentlich schon ein Stück weit auch wiederum entfernt hatte. Mhm. Und als ich dann nach Frankfurt ging im Herbst 1968, hatte ich mich davon faktisch schon distanziert. Und als es dann erschienen war, war das ein Zeitpunkt, der mir einfach nicht mehr passte.
Also die Studentenbewegung kam gerade zu einem Zeitpunkt, wo Sie selber im Aufbruch waren und Sehnsucht hatten nach Freiheit und neuen Faden.
Nein, es ist so gewesen, dass ich vor allen Dingen Sprachphilosophie studieren wollte. Und als ich nach Frankfurt kam, an die Goethe-Universität, gab es halt da ein bestimmtes Angebot und ich wollte das auch nicht missen. Gleichzeitig war ich aber sofort aktiver Teil der Studentenbewegung und habe halt mit ein Institut besetzt und habe Vorlesungen gesprengt und habe Seminardiskussionen mit angeführt und so weiter und so fort. Man ist sozusagen dann auch integraler Bestandteil gewesen. Ich erinnere mich doch daran, als das erste Mal im Studentenhaus der Frankfurter Universität daherging, da standen halt alle Türen, Bürotüren offen und da schellte halt ein Telefon, da sagte einer, geh doch mal da ran. Ja. Und ich bin hier völlig neu, was soll ich hier einen Telefonhörer abheben, ja, ohne zu wissen, was ich dem Betreffenden dann antworten müsste und so weiter und so fort. Aber diese Bewegung war in dieser Zeitphase so offen. Jeder, der sich die völlig blöd angestellt hatte, war sofort sozusagen willkommen geheißen und ein Teil desselbigen.
Und was hat Sie daran fasziniert? Also man sagt ja immer Tabubrüche, also Autoritäten nicht wahrnehmen, alles anders machen, Forderungen stellen. Was war das da?
Es ist natürlich man könnte sagen, ein Mixtum Compositum gewesen. Es war nicht einfach, sozusagen ein monografisch singuläres Motiv gewesen. Natürlich spielte eine große Rolle, erstmal diese Bewegung kennenlernen zu wollen, die man selber zuvor nur über die Medien mehr oder weniger erlebt hatte. Und man wusste natürlich, dass dem nicht so sein konnte, dass das nicht 1:1 ist, ja, was darüber berichtet wird, das ist immer selektiv und hängt von der Perspektive des Darstellens ab und so weiter und so fort. Mich hat es sehr gereizt, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, es hätte mich weniger gereizt, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass diejenigen, die dort agiert haben, dass die nicht intellektuell und theoretisch auf der Höhe gewesen wären. Das spielte eine große Rolle. Für mich bestand die Attraktion insbesondere darin, dass sozusagen die fähigsten Köpfe, die es damals, jedenfalls in den Geisteswissenschaften an der Universität gab, dass die alle mit von der Partie waren.
Mhm. Und, also Vorbilder, die Sie da gefunden haben.
Ja, das waren halt die Doktoranden aus dem Adorno-Seminar, ja. Also so, und oder aus den Habermas-Vorlesungen und Alexander Mitscherlich-Vorlesungen. Also die haben natürlich für einen bestimmten Standard in der Diskussion gesorgt, der viele sehr eingeschüchtert hat. Aber ich hat mir auch gesprochen, ich lasse mich davon nicht einschüchtern, obwohl ich damals ja im ersten Semester war. Und ich hatte aber schon eigentlich die letzten 3-4 Jahre zuvor nichts anderes als Philosophie betrieben. Also ich habe sehr viel gelesen damals und vor allen Dingen bin ich dann auf Martin Heidegger gestoßen, Sein und Zeit, und habe mit dem ersten Geld, das verdient hatte, mir Sein und Zeit im Marburger Universitätsbuchhandlung gekauft. Und das waren alles Dinge, die ich sozusagen schon mit im Gepäck hatte. Also insofern war ich nicht so ganz unbedarft, als ich dazu kam. Dennoch war es irritierend, weil natürlich da Diskussionen geführt wurden, auch in einer rhetorischen Weise, die zum Teil vernichtend sein konnten. Also wenn sich jemand da in der Argumentation schwerfällig oder in irgendeiner Weise unglücklich angestellt hatte,
dann lief er Gefahr,
dass ihm das passierte. Das war sehr unschön. Ich kann mich daran erinnern, eines meiner Erlebnisse, das mich am meisten beeindruckt hat, bestand darin, dass in einer Vorlesung von Alexander Mitscherlich, die immer in der Aula stattgefunden hat, also nochmal so ein ganz besonderes Gepräge hatte dadurch, da war eine immer so zwischen 800 und 1000 Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da meldete sich eine junge Studentin, ging nach vorne und sagte, ich möchte nur sagen, dass ich Angst habe, etwas zu sagen, und ging wieder zurück. Und das fand ich sozusagen der Paradoxie dieser Wortmeldung, nämlich eigentlich zu glauben, aus Angst nichts sagen zu können, andererseits das aber sozusagen doch öffentlich zu machen und das zu artikulieren, das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ja. Und daran kann man auch erkennen, an diesem Moment, es gab einfach so eine Art von Schwellenüberschreitung. Man hatte das Gefühl, es werden überall bestimmte Schwellen überschritten. Und um das tun zu können, bedarf es auch einer gewissen Courage. Und naja, es konnte einem auch einiges blühen. Ja? Das wurde ja vielen, die jedenfalls vom SDS, vom Sozialisten Deutschen Studentenbund aus, schon seit ein paar Jahren da aktiv waren, die hatten dann natürlich alle möglichen Ermittlungsverfahren zu befürchten und so weiter und so fort. Das war also nicht so einfach Kirschenessen zu der Zeit.
Sie sagen, also das war natürlich die intellektuelle Auseinandersetzung, und Sie sagen, etwas ganz Entscheidendes ist auch noch passiert, die Musik.
Ja.
Also und... Sie sagen, die Musik und die 68er, beides war ohne das andere nicht denkbar?
Ja, das würde ich so in der Allgemeinheit nicht stehen lassen wollen. Das galt aber für mich, und es galt auch für, natürlich nicht für mich alleine, sondern für eine ganze Reihe von Leuten, aber das sind eigentlich die Jüngeren der damaligen 68er-Bewegung gewesen, die bereits durch die Beatles und die Stones und all dem, was damit zu tun hatte, sozialisiert worden waren. Für die war das so. Aber für unsere theoretischen Hardcore-Leute galt das alles überhaupt gar nicht. Ich weiß noch, als ich erstens...
Die Dutschke zum Beispiel war ja nicht so ein Musikfan.
Ja, ne? ja als ich nach Frankfurt gekommen war, hatte ich 2 LPs da mit dabei, eine von Frank Zappa und den Mothers of Invention. We are only in it for the money. Ja, das war sozusagen eine selbstentlarvende Parole. Damit waren aber sozusagen, da war die kommerzielle Popmusik gemeint. Deshalb hatten sie das auf den Titel dieses Covers gesetzt. Und halt von den Rolling Stones, Beggar's Banquet mit Street Fighting Man und einigen anderen mehr. Daran können Sie sozusagen ein paar Ausschnitte aus meinem damaligen Musikgeschmack erkennen. Aber es ist so gewesen, dass wenn ich zu den Konzerten Jahrhunderthalle in Höchst gegangen bin, um dann all das, was damals angesagt war, also Steppenwolf zum Beispiel, ja, mit Easy Rider oder Born to be Wild, ja, mit diesem Song, wenn sich das vor Augen führen, da war niemand von denjenigen, mit denen ich auf den Demonstrationen war. Die haben das alles verpönt. Die waren der Überzeugung, das seien alles Produkte der Kulturindustrie und deshalb geht man da nicht hin. Das ist eine Kommerzgeschichte. Ja? Also, und wenn man politisch sein will, dann sollte man sich mit dem Kommerz nicht gemein machen.
Aber trotzdem hatte das ja eine ganz wichtige Funktion, auch diese Musik. Ne?
Ja, das hat natürlich eine enorme Rolle gespielt. Also wenn man zum Beispiel ein einziges Ereignis, also es wird ja im Nachhinein immer nur vom Woodstock gesprochen, es gab zum Beispiel die Essener Songtage bereits im September 1968, also mitten im Ruhrgebiet, wenn man so will. Und dort sind unglaublich viele wichtige Bands, auch Frank Zappa mit dem Master of Invention aufgetreten. Und das hatte eine enorme Bedeutung, dass so etwas möglich war. Und man hat natürlich sehr sozusagen profitiert von dem, was vor allen Dingen in Großbritannien auf der anderen Seite des Kanals, was da alles passiert ist. Also da ist wirklich das, was in Großbritannien abgespielt hat, ist für mich nach wie vor ein großes Wunder. Also, dass sie immer wieder so innovativ gewesen sind, bis sozusagen in die Jetztzeit, Also woran das eigentlich liegt, ist mir zum Teil immer noch unerklärbar. Und in den USA hat man dann ja von der British Invasion gesprochen, als dann die Beatles 1964 das erste Mal ihre großen Konzerte dort abgehalten haben und die hin- und weggerissen waren, obwohl die in den USA natürlich eine ganz andere sozusagen Kultur an Pop- und Rockmusik zu bieten hatten, als das in Großbritannien war. Das war natürlich viel, viel umfangreicher, aber dennoch hat das dort eingeschlagen wie eine Bombe.
Und dann gab es in Norddeutschland Fehmarn und Jimi Hendrix.
Ja, bei mir besteht der tragische Fall ja darin, dass ich im September 1970 in Fehmarn war, aber Jimi Hendrix bei seinem letzten Konzertauftritt nicht mehr erlebt habe. Das hängt einfach damit zusammen, dass das ein wirklich unerträgliches Konzert war. Das dauerte 2,5 Tage, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin nach dem ersten Tag und der ersten Nacht, die ich dort bei Sturm und Wetter mit anderen zusammen verbracht hatte, frustriert wieder mit dem Auto nach Hause gefahren. Und es war einfach schrecklich. Schon die Hells Angels, die aus Hamburg dort die ganzen Zäune bewacht haben, jeden, der versucht hat, da irgendwie drüber zu klettern, zusammengeschlagen haben. Es war wirklich wie im Wilden Westen und es war einfach überhaupt kein Vergnügen. Und ich hatte mir geschworen, du gehst nie wieder auf ein Open-Air-Konzert, was ich natürlich nicht eingehalten ja. habe, aber das war die momentane Erfahrung.
Okay. Für die Sendung heute haben Sie mitgebracht von Chicago It's Man. Warum haben Sie sich den, bevor wir den jetzt hören, ja, warum haben Sie sich das ausgesucht?
Das hängt mit einem bestimmten Erlebnis zusammen. Chicago Transit Authority, das ist der Bandname ursprünglich gewesen, später nur als Chicago bekannt. Die hatten 1969 ein Debütalbum, ein Doppelalbum herausgebracht unter ihrem Bandnamen. Und das fand ich so faszinierend, dass ich dann sofort auch aufgebrochen bin und in die Jahrhunderthalle höchst gepilgert bin. Ich weiß noch genau, wann das war. Im Dezember 1969, es hat geschneit. Und ich habe als Zivildienstleistender bin dann dorthin gefahren. Das war ziemlich schwierig. Und ich habe es nicht bereut, dass ich dabei war. Das ist zum ersten Mal für mich das Erlebnis einer Jazz-Rock-Formation gewesen. Da sind Bläser aufgetreten, Perkussionisten. Das war einfach sozusagen ein ganzes Ensemble von Musikern. Und die waren alle Profis durch die Bank. Das waren keine Laienmusiker, man merkt das. Und die haben einen derartigen Drive, eine Dynamik dort verbreitet. Das war wirklich ansteckend. Und das hat mich sehr sozusagen beeindruckt. Und da gab es eine zweite Band namens Blood, Sweat and Tears, die ähnlich aufgebaut und strukturiert waren. Und da konnte man sehen, dass aus dieser großen Entwicklung dann sich so viele sozusagen Genres und Vermischungen dann herausentwickeln würden. Und das hat mich damals ziemlich angefixt.
Info der Talk. Wir sprechen heute mit Wolfgang Krauser. Er hat ein Buch geschrieben zu 1968 und erforscht diese Zeit schon sehr lange, zusammen mit Protestbewegungen in Deutschland. Herr Krauser, wir haben über Ihre Studienzeit gesprochen. An welchem Punkt haben Sie dieses Thema Protest, Protestbewegung zu Ihrem Lebensthema, zu Ihrem wissenschaftlichen Thema gemacht?
Das ist so gewesen, dass ich im Verlag Neue Kritik von 1975 bis 1977 gearbeitet habe. Und das ist der Verlag eigentlich des SDS-Bundesvorstandes ursprünglich gewesen. Den SDS gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Ich bin durch Empfehlung von Daniel Cohn-Bendit in diesen Verlag gekommen. Und dort gab es halt die Absicht, eine illustrierte Chronik der Studentenbewegung herauszubringen. Die ist zwar später nicht erschienen, weil wir dafür zu wenig Fotos hatten und die Rechte dann auch nicht hätten erwerben können und wie auch immer. Aber es gab einen Kollegen namens Peter Mosler, der im Rowohlt Verlag in der Reihe, damals berühmten Reihe Rowohlt aktuell, ein Buch herausbrachte, Was wir wollten, was wir wurden. Und dafür wurde eine Chronologie gesucht. Und diese habe ich dann verfasst, 50 Seiten, die letzten 50 Seiten in diesem Buch stammen von mir. Und dieses Buch ist deshalb auch bemerkenswert, weil diese Frage nicht 1978, 10 Jahre nach 68 gestellt wurde, sondern 1977, weil damals kein Mensch von 68 und den 68ern sprach, sondern es war immer noch die Studentenbewegung, die Revolte oder die APO und so weiter und so fort. Und es gab halt schon diesen sozusagen individuell biografischen Rückblick, was ist aus wem geworden. Und das ist einfach doch so gewesen, dass es eine Möglichkeit gab, für den Rowohlt Verlag was zu machen, nämlich eine Protestchronik dann insgesamt zu schreiben. Dafür kriegte ich einen längeren Vertrag und dann haben sich die Dinge noch überschnitten, dass es eine Konferenz in Berlin gab über die Geschichte des SDS und als dort aufgetreten war, bekam ich eine Einladung von Jan-Philipp Remsmar und so bin ich ans Hamburger Institut für Sozialforschung gekommen, habe dort mit anderen, vor allem meinem Kollegen Reinhard Schwarz zusammen, das Archiv aufgebaut, weil mir eines klar war, dass nämlich die empirischen Voraussetzungen, nämlich an Dokumenten, an Texten, an Plakaten, an Fotos und so weiter, auch an Tondokumenten fehlen würden, um überhaupt so etwas genauer sozusagen historisieren zu können. Und der erste wichtige Schritt war der, dass wir den Nachlass von Rudi Dutschke bekommen haben. Und zwar im Laufe des Jahres 1990 und dann anschließend halt die sogenannten Quellen zur Kommuneforschung. Denn die hatten sich selber immer sehr gut archiviert. All das, was sie dort unternommen hatten in den Jahren 67 bis 69, das bekam auch an unser Institut. Und so wurde das mehr und mehr ausgebaut. Und dadurch bin ich sozusagen, obwohl ich das ursprünglich nicht studiert hatte, zum Historiker dieser Bewegungsgeschichte geworden. Und das hat dann so seine eigenen immanenten Reize. Man stößt halt immer wieder auf Neues und denkt, Mensch, das ist überhaupt noch nicht bekannt, wie kann es sein und so weiter und so fort. Und es gibt sozusagen einen Impuls, einen Grundimpuls, den man dann versucht, auch in gewisser Weise treu zu bleiben. Naja, und dann ist das immer mehr...
Was war denn da Ihr Anstoß, wenn Sie sagen Grundimpuls? Also es braucht ja dann auch eine Lust und eine Leidenschaft für das Thema, nicht? Also dass Sie gesagt haben, es ist wichtig, das als Teil der bundesrepublikanischen Geschichte zu verankern oder... Ich identifiziere mich immer noch mit den Zielen so stark oder was war das? Oder es einzuordnen in einen Zusammenhang?
Nee, der Grundanstoß ist zunächst mal ein ganz anderer gewesen, nämlich zu lesen und zu sehen, wie viel Unsinn darüber verbreitet worden ist und sich gegen diesen Unsinn zu stellen. Das ist sozusagen der Grundansporn gewesen. Mir ging es auch nicht darum, das letztlich irgendwie in der Geschichte der Bundesrepublik zu verankern. Das ist sozusagen die Aufgabe von anderen, was sozusagen mit den Ergebnissen einer historischen Forschung gemacht wird. Das habe ich sozusagen, nein, das wäre nie meine Absicht gewesen. Ja? Mir ist sehr vieles aufgefallen, was eigentlich nicht bekannt war. Und deshalb bin ich auch oft sozusagen in Konflikt geraten in der Folge mit ehemaligen 68ern, mit Anhängern der damaligen Bewegung. Das kann ja nicht sein. Also zum Beispiel, das sozusagen zu Papier gebracht habe, dass Rudi Dutschke der Erste war, der im deutschsprachigen Raum von einer Stadtguerilla gesprochen hatte. Und dass er bei einer SDS-Delegiertenkonferenz im September 1967 diese Delegierten dazu aufgerufen hat, sie sollten doch Mitglieder einer Verweigerungs- und Sabotage-Guerilla werden. Da dachte ich, naja, das ist ja nun doch merkwürdig. Das ist das Opfer eines Attentats, der nun Rudi Dutschke ja war, der dann auch noch tragischerweise an den Spätfolgen gestorben ist, dass der selber aber eine solche Gewaltaffinität mit dieser Begeisterung für die Rolle des Guerilleros mal an den Tag gelegt hatte, das fand ich sehr interessant. Und naja, und auf solche Wege habe ich mich begeben und das ist sozusagen ein Stück weit auch mein, wenn Sie so wollen, zeithistorisches Forschungselixier geblieben.
Jetzt haben wir im Moment ja wieder durch das Jubiläum vielleicht ausgelöst, aber auch durch populistische Bewegungen in den letzten Jahren mit 68er fast als ein Schimpfwort bezeichnet. Was wird da alles subsumiert unter 68?
Also zunächst mal ist das schon immer so gewesen. Auch zu der Zeit, als noch nicht die Rede von den 68ern sozusagen üblich war, also in der Zeit selbst, war das ganze Thema Studentenbewegung, APO, unglaublich polarisierend. Also das war wie eine Wasserscheide. Also da haben sich sozusagen die politischen Kräfte geteilt, getrennt. Und bei jedem Jahrestag oder Jubiläum, in Anführungszeichen, alle 10 Jahre danach, ist das immer wieder aufs Neue der Fall gewesen. Und das war am stärksten vielleicht dann so, als nach dem Fall der Berliner Mauer und der deutschen Einigung ein regelrechtes 68er-Bashing in Mode gekommen war, weil man durch die antiautoritäre Erziehung meinte, sozusagen für alle Verfehlungen in der Erziehung die 68er verantwortlich machen zu müssen und so weiter und so fort. Also insofern ist das nicht ganz neu. Aber es hat dennoch heutzutage vielleicht eine andere Qualität angenommen, weil man angesichts der Tatsache, dass es nun der AfD als einer rechtspopulistischen Partei mit fast 100 Abgeordneten gelungen ist, in den Bundestag zu kommen, hat das so seinen Stellenwert, weil Jörg Meuthen aus Stuttgart, der Vize der AfD, ja von einer versüfften 68er-Bewegung gesprochen hat und alles sozusagen daran gesetzt hat, dass man aus dem Schattenwurf dieser 68er-Bewegung heraustreten müsse. Und andere AfD-Leute sind da ja beigesprungen und haben gesagt, wir müssen das Rad der Geschichte wirklich zurückdrehen, um deutlich zu machen, dass es nicht sozusagen auf eine solche antinationale Einstellung gehen kann. Und diese ganze Flüchtlingskrise aus im Jahr 2015, all das spielt dabei ja eine Rolle. Und interessanterweise sind diese Motive des 68er-Bashings zuletzt aufgegriffen worden vom ehemaligen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Alexander
Dobrindt mit der konservativen Revolution, ne?
Hat ja eine konservative Revolution gefordert und hat damit sozusagen das Abräumen als vermeintlichen 68er-Positionen gemeint. Und ich finde das ja sehr verräterisch, dass die CSU mit einem Führungspolitiker wie Dobrindt sozusagen eine Allianz mit der AfD eingeht, die ansonsten politisch noch gar nicht gegeben ist, aber sozusagen auf dieser ideologischen Ebene trifft man sich. Und das zeigt einem natürlich, dass es mit 68 ja nicht so sein kann, dass das irgendwie mausetot wäre, sondern es gibt sozusagen Reibungspunkte, wobei ich aber glaube, dass es zu weit führen würde, anzunehmen, dass tatsächlich damit im Kern nur die 68er gemeint sind. Was man damit eigentlich meint, ist Angela Merkel und die Politik der Bundeskanzlerin, die nämlich als versozialdemokratisiert gilt. Ja? Das heißt, dass die Union eigentlich eine Politik als Regierungspartei verfochten habe, vor allen Dingen in der Gestalt von Frau Merkel, die viel zu sozialdemokratisch geworden sei und sozusagen auch plural und liberal orientiert. Und das wird damit eigentlich angegriffen. Und ich glaube, dass im Mund von Herrn Meuthen ebenso wie im Mund von Herrn Dobrindt 68 als ein Popanz benutzt wird.
Kommt da vielleicht noch hinzu, dass sozusagen das alte Schimpfwort Alt-68er ja auch für eine etablierte Generation galt, die damals vielleicht in der Studentenbewegung aktiv war, aber doch bürgerlicher Fuß gefasst hat. Und trotzdem gab es ja einige Vertreter, die auch meinen, den anderen erzählen zu müssen, wo es denn lang geht.
Ja, das bleibt natürlich nie aus, dass es solche Leute aus so einer Bewegung gibt, die genau das meinen und die sich damit ja auf eine problematische Art und Weise hervortun. Es gibt ja sogar jetzt ein Buch, das erscheinen wird von der Witwe Rudi Dutschkes, von Gretchen Dutschke, Stolz sein auf 68. Da schwingt das ja alles mit.
Mhm. Also, ja, dann auch noch dieser Begriff, ne? Stolz.
Wo es dann nicht sozusagen, also sozusagen die konservative oder rechte Parole lautet, ja, stolz sein auf Deutschland oder wieder das sein zu wollen. Das ist sozusagen die Gegenparole dazu, jetzt auf 68 stolz zu sein. Nein, dazu glaube ich, gibt es in einer solch umstandslosen Weise keinen Anlass. Weil 68, wenn man da wirklich eine ernstzunehmende Bilanz ziehen wollte, eine sehr gemischte Veranstaltung gewesen ist. Gemischt insofern, dass auf der einen Seite, und das würde ich auch nie in Abrede stellen lassen wollen, es eine ganze Menge an wirklich liberalisierenden Leistungen für die gesamte Entwicklung der Bundesrepublik gegeben hat. Das bezieht sich vor allen Dingen auf die Bereiche der Bildung, der Erziehung, der Kultur, der Wissenschaft, der Geisteswissenschaft und so weiter und so fort. Andere Bereiche sind völlig dabei ausgespart geblieben, Wirtschaft, Finanzen, Banken und so weiter und so fort. Aber das ist halt so. Und ich glaube, dass man das auch genau nachweisen kann, auch über viele Jahrzehnte hinweg. Das ist das eine. Das zweite ist aber, dass aus der 68er-Bewegung, als sie sich dann zum Zeitpunkt, als die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt sich konstituierte, dann eigentlich vorüber war. Es gab keine sozusagen einheitliche Bewegung mehr, sondern stattdessen haben sich sehr, sehr viele kleine Gruppierungen zu Organisationen aufgebläht, quasi kommunistischen, die waren in Wirklichkeit aber maoistisch in der Regel. Das sind die sogenannten marxistisch-leninistischen Organisationen dieser Zeit gewesen und das sind wirklich Zehntausende, wahrscheinlich Hunderttausende oder noch mehr in den 70er Jahren Mitglied gewesen. Das ist also wirklich ein ganz großer Korpus von Leuten gewesen, die dann erst zu spät, nämlich 1980 etwa, gemerkt haben, in welcher Sackgasse eigentlich sie gelandet waren, dass sie überhaupt keine Aussicht hatten, die Arbeiterschaft zu politisieren oder sonst irgendwas letztlich zu bewegen. Das ist der eine Teil gewesen. Der zweite Teil ist der, dass aus der 68er-Bewegung neue Bewegungsfermente entstanden sind. Die Frauenbewegung würde ich dazu zählen, Teile der Ökologiebewegung. Das ist alles nicht unwichtig und letztlich doch sehr folgewirksam geblieben. Und das Dritte ist, dass in gewisser Weise die Achillesferse der 68er-Bewegung die RAF war. Also das, was man damals anfangs als Baader-Meinhof bezeichnet hat. Und sozusagen diese Art von Gewaltaffinität und sozusagen das Ganze drumherum, dass es sehr viele Sympathisierende gab und dann auch Unterstützer gegeben hat, die RAF sozusagen mit bestimmten Dingen unterstützt hat. Das ist sozusagen nochmal ein bedrückendes Moment, das mit dieser Geschichte verbunden ist, denn die RAF hätte es ohne die 68er-Bewegung nicht geben können.
Das haben Sie ja auch ausgiebig beforscht. Und in dem Zusammenhang sprechen Sie ja auch von den Mythen der 68er-Bewegung. Meinen Sie damit, dass viele im Rückblick versucht haben, es zu positiv darzustellen?
Ich glaube nicht, dass man das so einfach quantitativ zuordnen kann. Das ist einfach ein sehr, sehr differentes Feld, wenn man das so bezeichnen wollte. Es gibt halt Leute, die ungebrochen versuchen, diese Ziele weiter zu vertreten und die dementsprechend stolz oder glauben, stolz darauf sein zu können. Es gibt welche, die damit vollständig gebrochen haben und gesagt haben, das war alles Quatsch, was wir damals gemacht haben. Das hatte nie Aussicht auf Erfolg. Und es gibt andere, die das selber sozusagen auch kritisch betrachten. Ich würde so jemanden wie den Schriftsteller Peter Schneider dazu zählen. Der hat vor 10 Jahren ein Buch rausgegeben, sozusagen seine Rückbetrachtung auf 68 und dem Titel Rebellion und Wahn. Da ist beides drin enthalten. Und ich glaube, das ist so eine Art von Markierung. Wenn man die ein bisschen genauer betrachten würde, dann kommt man dem doch ziemlich nahe. Es hat natürlich sehr viele Mythen gegeben und die mussten auch in gewisser Weise zunächst mal sein. Man wollte ja sozusagen die pragmatische Gesellschaft durch eine utopische Gesellschaft, durch ein utopisches Gesellschaftsmodell verändern. Es ging letztlich allen um Sozialismus, obwohl man ja wusste, was die Sozialistische Einheitspartei Deutschland zur selben Zeit da veranstaltet hatte hinter der Grenze. Es ging zugleich um sexuelle Befreiung, wie das Schlagwort lautete. Es ging sozusagen um eine enorme Liberalisierung im unmittelbaren sozusagen Privatleben. Es ging um die Veränderung des Alltagslebens. Deshalb spielten diese Kommunen eine so große Rolle, weil sie sozusagen ein Modell dafür fabriziert hatten, dass man alle selber anpacken und organisieren können müsste, im kleinsten Raum, dass sozusagen das Privateigentum abgeschafft war und vieles andere mehr. Und daraus sind zwar nicht in der Folge so viele andere Kommunen entstanden, obwohl es hunderte von denen gab bundesweit, aber es sind die Wohngemeinschaften daraus entstanden. Und diese Wohngemeinschaften waren eigentlich der Modus, wodurch die Gesellschaft am nachhaltigsten meines Erachtens in den 70er Jahren als Effekt der 68er-Bewegung verändert wurde. Das heißt, dort gingen halt Leute, die einer jungen und noch jüngeren Generation angehörig waren als die der 68er selber, die haben ihr studentisches Leben und auch zum Teil auch nicht studentisches Leben dann ganz anders organisiert und die haben ein ganz anderes Freiheitsgefühl gehabt. Und das hat sich also wirklich auch dann etablieren können. Und ich glaube, dass die Veränderung der Mentalitäten, der Wertemuster, der Selbstüberzeugung, das hat wirklich gegriffen. Insofern wäre es vermessen zu sagen oder sagen zu wollen, dass die 68er hier so wahnsinnig erfolgreich gewesen wären in politischer Hinsicht. Das ist fast alles gescheitert. Also sie haben die Notstandsgesetze nicht verhindern können. Sie konnten Axel Springer Verlag nicht enteignen. Sie haben den Vietnamkrieg nicht gestoppt und so weiter und so fort. Aber es ist ihnen gelungen und zum Teil auch gegen ihre eigenen Intentionen, die Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Und ich glaube, darum geht es auch noch heute. Und dagegen laufen die Konservativen und die Rechtspopulisten zum Teil immer noch Sturm.
Kommen wir nochmal zu Ihnen persönlich. Sie sind ja wirklich sehr eng damit verbunden, beruflich. Ihre Frau arbeitet auch mit dem Institut an dem Thema. 50 Jahre. Ist das für Sie jetzt auch nochmal so ein Moment, darüber nachzudenken? Warum habe ich mich damit beschäftigt? Was ist meine ganz persönliche Bilanz? Wie war die Zeit für mich?
Nein, das ist es im Moment deshalb nicht, weil ich an drei verschiedenen Publikationen sitze, die in diesem Jahr erscheinen sollen und viel zu sehr aufgefressen bin, förmlich von meiner eigenen Arbeit, als dass ich mir die Zeit nehmen könnte, darüber nachzudenken. Und ich habe irgendwas zwischen 50 und 80 Veranstaltungen in diesem Jahr über die Bühne zu bringen. Das hat zum Teil auch schon begonnen. Zuletzt jetzt in Wien bei einer Veranstaltung, Überlingen am Bodensee, zuvor in Berlin und so weiter. Und das wird bis zum Jahresende so gehen. Ich werde erst im Jahre 2019 dazu kommen, mir darüber nochmal meine Gedanken zu machen. Und das kann man auch nicht gleichzeitig machen. Man kann nicht einerseits sozusagen mit einer hohen Intensität in diesen Dingen drinstecken, was die eigene Arbeit anbetrifft, und andererseits sozusagen sich zurück lehnen und distanzieren zu wollen, um sozusagen mit einem Fernglas darauf zu blicken. Das geht nicht.
Wie würde Ihre Frau das sehen?
Bei meiner Frau ist es so, sie arbeitet schon sehr lange mit mir zusammen und sie ist sozusagen mit zwei, drei anderen ein unverzichtbarer Teil dieser ganzen Projekte. Das ist Karin König, die ebenfalls an der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur arbeitet, wie ich. Und wir arbeiten da sehr eng zusammen. Und sie sieht manches anders als ich. Sie ist nämlich nicht Teil der 68er-Bewegung gewesen. Sie ist aber später dann sozusagen als Anhängerin von Willy Brandt, Jungsozialistin, eine Zeit lang gewesen und hat insofern etwas von diesem Impuls durchaus aufgenommen. Aber sie ist im Grunde genommen sehr stark als Expertin versiert für das Thema Türkei, für das Thema zweite und dritte Generation der Immigranten. Und darüber diskutieren wir sehr, sehr häufig. Und sie hat einfach auch einen größeren Abstand insofern gegenüber dem 68er-Thema als ich. Und das ist manchmal sehr, sehr gut.
Und sie schreibt Jugendbücher, das ist ja was ganz anderes.
Sie schreibt Jugendbücher, sie schreibt sehr erfolgreiche Jugendbücher.
Ja. Wenn dieses Jahr hinter Ihnen liegt und das sozusagen das Jahr 51 in der Studentenbewegung ist, was haben Sie sich als zukünftige Projekte vorgenommen? Gibt es noch etwas? Ist alles erforscht? Muss noch etwas erforscht werden?
Es gibt so viele Rätsel nach wie vor. Also man hat nie rauskriegen können, warum Karl-Heinz Kurras, dieser Kriminalobermeister in Zivil, warum der Benno Ohnesorg erschossen hat. Und das wird man vermutlich auch gar nicht herausfinden. Ja. Das hat sich dann ja irgendwann herausgestellt im Mai 2009, dass er halt für die Stasi gearbeitet hatte. Aber auch das ist keine Erklärung dafür gewesen. Also so gibt es viele Dinge, die man eigentlich, die der Klärung bedürfen. Das wird einen eigentlich nie verlassen. Aber es ist so, ich habe ein anderes großes Thema, das ist der Protest der Nackten, der Nacktprotest. Dazu habe ich schon viel gearbeitet und ich hoffe, dass ich das auch über die Bühne bekommen werde.
Themen und so meinen Sie? Oder?
Ja, das ist sozusagen, das ist jetzt sozusagen nur der letzte Schritt, aber es hat zuvor ganz viele andere Gruppierungen, ist auch aus der Geschichte, es hat Nacktproteste schon in der Antike gegeben.
Gab doch auch bei Adorno
im Mittelalter
die Studentinnen, die protestiert haben.
Ja, es gab das sogenannte Busenattentat bei Adorno und ich habe das auch selber miterlebt, weil ich da im selben Hörsaal saß.
Oh, und? Er war geschockt.
Das war eigentlich schon ziemlich schrecklich, muss man sagen. Das war natürlich absolut bloßstellend für Theodor B. Adorno. Der ist geflüchtet vor diesen drei jungen, barbusigen Frauen. Und das hat dann auch ein enormes Zerwürfnis in der Studentenschaft evoziert. Und ich glaube, dass das so eine der Geschichten gewesen ist, die man am liebsten sich hätte ersparen sollen.
Kommen wir nochmal zum Ausgangspunkt unseres Gespräches. Das Zitat von Hannah Arendt, mir scheint, die Kinder des nächsten Jahrhunderts werden das Jahr 1968 mal so lernen, wie wir das Jahr 1848. Was würden Sie einem 15-, 16-Jährigen heute sagen? Was war 1968? Was müsste er sich davon merken?
Für uns in dieser bundesdeutschen, letztlich Nachkriegsgesellschaft und all dem, was sie seitdem getan hat, im wiedervereinigten Deutschland, ist 1968 die Mutter aller Protestbewegungen. Egal, was sozusagen auf den Tisch kommt und auf die Straße geht, alles wird gemessen an 68. Das hat seine Gründe. Und insofern sollte sich jeder, den das interessiert, damit ein bisschen auseinandersetzen, um zu wissen, worum es damals gegangen ist, welche neuen Formen erprobt worden sind. Das ist ja ein Experimentierstadium ohnegleichen gewesen. Und andererseits sozusagen aufpassen, dass man diese Positionen, die dort eingenommen worden sind, dass man denen nicht in einer wortwörtlichen Weise meint, Glauben schenken zu sollen, sondern das Bewegungsmedium dieser Modus selber ist das Entscheidende gewesen. Und ich glaube, dass man daran immer noch sehr viel erkennen kann, was einem auch Aufschlüsse über die Gegenwart gibt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.